Künstliche Intelligenz ist nach wie vor das dominierende Thema unserer Zeit. Egal ob in der Kaffeeküche oder auf der Podiumsdiskussion beim nächsten Branchenevent. Die meisten Menschen denken bei KI allerdings immer noch zuerst an Chatbots, die ehrlich gesagt inzwischen ja auch schon ziemlich kluge Antworten geben und wirklich hilfreich sein können. Unser Ameise-Copilot ist dafür wahrscheinlich das beste Beispiel. Die eigentliche Revolution findet aber gerade woanders statt, nämlich bei KI-Agenten, die anfangen, eigenständig Aufgaben zu übernehmen, erste Entscheidungskompetenzen entwickeln und nachts weiterarbeiten, während wir längst schlafen. Und genau darüber sprechen wir heute. Darüber, warum diese Entwicklung bei Blau Direkt eigentlich gar keine plötzliche Revolution ist, sondern eher die logische Fortsetzung einer DNA, die uns schon seit vielen Jahren antreibt. Herzlich willkommen zu Rückenwind, dem Podcast von Blau Direkt. Wir tauchen ein in die Versicherungswelt, sprechen mit Experten über aktuelle Themen, neue Entwicklungen und praxisnahe Erfahrungen. Offen, fundiert und auf Augenhöhe für alle, die ihren Erfolg gezielt beschleunigen wollen. Und heute mal wieder mit einem Gast, der gar nicht so eine lange Anreise hatte, weil er eigentlich sowieso jeden Tag hier ist. Ich freue mich sehr, dass Hannes Heilenkötter bei uns ist, Geschäftsführer und Chief Operating Officer von Blau Direkt. Moin Hannes.
Moin.
Hannes, wenn man über KI spricht, dann klingt das häufig nach so einem radikalen Umbruch. Aber du hast mir im Vorgespräch gesagt, eigentlich machen wir nur das weiter oder setzen nur das fort, was wir schon seit Jahren machen. Was hast du damit genau gemeint?
Ich glaube, Blau Direkt hat sich schon immer viel mit Prozessoptimierung beschäftigt. Und jetzt durch den Einsatz von neuen Techniken wie KI kannst du viele Sachen, die du vorher bis zu einem gewissen Punkt prozessoptimieren konntest, noch mal ein bisschen weiter, besser Prozess optimieren.
Und was ist da der Unterschied? Also wie gesagt, KI-Agenten, wir tauchen da ja nachher ein bisschen tiefer ein, gucken uns auch konkrete Beispiele an. Aber wie würdest du das beschreiben? Oder lass uns mal versuchen, eine Art Definition zu finden, auch wenn das schwierig ist. Also wo ist der Unterschied zwischen einer Prozessoptimierung, die wir vielleicht vor 5 Jahren schon gemacht haben, und einem Prozess, wo wir heute Agentic AI oder KI-Agenten einsetzen?
Klassisch in der Welt vor KI war der gängigste Ansatz, Probleme zu lösen, rein algorithmischer Natur. Ne? Man hat sich irgendwelche Regelwerke ausgedacht, dann hatte man strukturierte Daten und dann hat man den Programmcode runtergeschrieben und hat es immer gleich gearbeitet. Das war super. Es gab ein bisschen Probleme immer an der Stelle, an der man keine strukturierten Daten hatte. Mhm. Und dann lag eine gängige Lösung darin, ganz, ganz viele Datenströme zu normieren. Deshalb gibt es so viele Normen, weil Computer so gerne mit strukturierten Daten arbeiten. Und heute ist es tatsächlich ein bisschen einfacher. KI kann viele Sachen ganz gut. Und eins davon ist, unstrukturierte Daten zu strukturieren. Das heißt, man kann jetzt mittlerweile auch, wenn man sehr, sehr wilde Datenströme kriegt, die richtigen Informationen dort extrahieren und dann entweder in den rein, also in den Oldschool-Weg abbiegen und das wieder logisch und rein prozessual verarbeiten oder auch eher intelligentere Wege gehen mit KI. Es gibt viele verschiedene Definition, was ist ein KI-Agent und was ist einfach nur ein Algorithmus und so. Mir gefällt am besten, wir sprechen von Agentic AI an der Stelle, an der die KI eine Entscheidung trifft.
Also wo sie nicht klar vorgegeben hat, Variable A oder B, sondern im Prinzip aus einem Pool von Daten selbst eine Entscheidung treffen muss.
Ja, oder in der sie Daten zuliefert und auf Basis dessen dann eine Entscheidung getroffen wird. Okay. Quasi, ne? Also wenn eine KI Rot von Blau unterscheiden muss, damit es weitergeht und du schaffst das algorithmisch nicht, dann trifft sie an der Stelle ja quasi die Entscheidung, ob sie sich jetzt dafür entscheidet, dass das Rot ist oder dass das Blau ist, und dann geht es entsprechend weiter. Mit anderen Worten auch, wenn die KI eine Fehlentscheidung trifft, geht es wahrscheinlich falsch weiter.
Okay, ja, das gucken wir uns nachher nochmal genauer an. Wann hattest du denn persönlich das erste Mal das Gefühl, in diesen neuen Optimierungsprozessen, wo ihr KI einsetzt, okay, das ist jetzt irgendwie wirklich ein neues Level. Gab es da irgendwie so einen Schlüsselmoment?
Ehrlicherweise weiß ich es nicht. Ich glaube, das baut sich so langsam auf. Ne? Man beschäftigt sich irgendwann mal mit KI und man kommt zum Ergebnis, ziemlicher Schrott, funktioniert echt nicht so geil. Dann lässt man das ein paar Monate liegen, dann beschäftigt man sich wieder damit. Dann ist man irgendwann begeisterter von den Ergebnissen und so. Und dann geht man diese Journey mit. Ich weiß noch, dass ich das Ganze am Anfang mal ausprobiert habe. Ich dachte, geil, dass das Ergebnis ist, wir können es lassen.
Ja, okay.
So. Aber es dauert natürlich auch immer ein bisschen, bis da ein gewisser Reifegrad eintritt. Und KI hat sich in den letzten Monaten und Jahren exorbitant schnell entwickelt, ne? Das ist schon ziemlich frech.
Ich habe ja am Anfang gesagt, dass das, ja, es ist nach wie vor das dominierende Thema irgendwie an jeder Kaffeeküche und auf jeder Podiumsdiskussion. Trotzdem erlebe ich viel in Gesprächen, dass eben sehr theoretisch noch darüber diskutiert wird. Ja, oder es gibt vielleicht mal einen Klickdummy, eine Demo. Wir wollen gleich nochmal so ein bisschen auch wirklich in konkrete Beispiele reingucken. Aber was glaubst du, was ihr in der Organisation bei Blau Direkt anders macht als andere Unternehmen, dass ihr wirklich ins Doing reinkommt? Weil, wie gesagt, wir gucken ja gleich mal, was es da alles tatsächlich gibt. Also ihr seid ja aus dieser Theoriephase raus. Wie habt ihr das geschafft, da wirklich ins Doing zu kommen?
Ja, ich glaube, der wichtigste Schritt ist, relativ schnell anzufangen und relativ schnell auf die Fresse zu fliegen.
Trial and Error. Also daran hat sich nichts geändert.
Und, ja. Dann relativ schnell zu lernen und das zu verbessern. Ne? Und wie macht man das? Am besten, man sucht sich irgendwas Kleines raus als ersten Fall,
ja,
um ein bisschen die Methodik zu erproben und die Technik und die Proof of Concepts zu erstellen. Am besten, man geht nicht als erstes ran mit dem Ansatz, ich will 100% automatisieren, sondern sagt, oh, 30 ist eigentlich ein guter Milestone. Wenn ich da bin, ist auch jeder dritte Vorgang weg, reicht fürs Erste. Und ich glaube, man braucht ja eine agile Infrastruktur, die einem schnelle Änderungen ermöglicht. Ne? Also wenn du immer erst ein Java-Ticket erstellen musst, und dann muss es irgendein anderes Team vier Monate später in Sprint packen, dafür, dass es dann irgendwann, so kannst du nicht arbeiten.
Ja,
dann,
weil du auch das Ergebnis langsam nicht so genau kennst wahrscheinlich. Ne? Du musst agil sein.
Du machst unterwegs, machst du zu viel Links-Rechts-Übungen, du brauchst ein sehr agiles Setting. Ne? Dafür muss es am Anfang nicht voll stabil sein.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal ein bisschen rauszoomen, mit der Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, glaubst du, dass Agentic AI nur ein weiteres Technologie-Upgrade-Update ist, dass wir so eine Folge von verschiedenen technologischen Entwicklungen hatten? Oder glaubst du, dass Agentic AI tatsächlich auch grundsätzlich die Art und Weise verändern wird, wie Unternehmen wie unseres arbeiten?
Ich glaube, letzteres ist schon ein ganz kleines Stückchen passiert. Aber so eine riesengroße Glaskugel habe ich natürlich auch nicht, ne? Also ich weiß nicht genau, womit wir uns in 3, 4, 5 Jahren beschäftigen werden. Jetzt gerade merkt man, dass das Unternehmen wie wir, ich unterhalte mich auch mit anderen, ich weiß, dass andere ähnliche Herausforderungen haben und so, sehr gute Ergebnisse erzielen können durch den Einsatz von Agentic AI.
Okay, gut, ich habe es versprochen, dann lass uns mal aus der Theorie rausgehen und ein bisschen in die Praxis reingehen. Und wir fangen mal mit einem Beispiel an, das auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so spektakulär klingt, aber ich glaube, für viele Bereiche und für das gesamte operative Setup doch sehr wichtig ist, und zwar das Thema E-Mail-Sortierung. Wir haben ja gesagt, ne, Standardisierung und strukturierte Daten, Schnittstellen, das ist eigentlich schon immer so unsere Passion gewesen. Und trotzdem laufen ja noch viele Prozesse zwischen Versicherer, Makler und Endkunde am Ende über E-Mails. Also es ist ja immer noch irgendwie auch ein Prozesswerkzeug. Und wenn wir mal auf den Teil von E-Mails gucken, über was für eine Größenordnung sprechen wir dabei, Blau Direkt, was da so monatlich reinkommt und verarbeitet werden muss?
Das ist eine solide Frage.
20.000 hat mir gestern ausgerechnet.
Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen den E-Mails, die wir primär von Maklern kriegen, die bei uns in einem so Ticketsystem landen, Senders heißt das. Da beschäftigen wir uns auch damit, die in einer gewissen Quote automatisch mit KI beantworten zu lassen. Aber ich glaube, was interessanter ist, sind die E-Mails, die wir von den Versicherungsgesellschaften kriegen. Die laufen nicht in ein Ticketsystem rein, die laufen in klassische Postfächer rein. Und da geht es nicht darum, die zu beantworten. In der Regel beantworten wir die übrigens gar nicht. Da geht es nur darum, die zu bearbeiten.
Ja, das meine ich. Die lösen Prozesse aus. Ne?
Genau,
ja.
Genau. Das heißt, irgendeine Mail kommt rein. Der Klassiker ist so ein bisschen, weiß ich nicht, herzlichen Glückwunsch. Du hast mir vor 2 Tagen eine Mail geschrieben, ich soll einen Vertrag in deinen Bestand übertragen. Das habe ich jetzt gemacht. So, die Gesellschaft will nicht wirklich, dass wir darauf antworten und sagen, vielen Dank, dass du das jetzt gemacht
sehr
hast.
Sehr geehrte Frau Müller.
Das wird die vielleicht sogar eher ärgern. Aber der Makler möchte, dass wir jetzt uns in die Ameise einloggen, die Versicherungsscheinnummer suchen und den Vertrag aktivieren und ihm eine Info vielleicht sogar darüber geben, dass das dass die BÜ jetzt rum ist. Und das sind ja in verschiedensten Kategorien so ungefähr 20.000 Mails, die wir da bekommen. Ich glaube, es sind noch ein bisschen mehr, je nachdem, welche Departments man alle mitzählt. Aber ungefähr 20.000 dieser E-Mails bekommen wir so jeden Monat.
Und was macht die KI dann an der Stelle? Ist das eher eine vorbereitende Arbeit, um dann wieder Folgeprozesse auszulösen? Oder was ist sozusagen in der E-Mail-Sortierung die Aufgabe des KI-Agenten an der Stelle?
Der liest sich einmal diese E-Mail durch und dann findet er raus, in welche meiner folgenden Ordner muss ich das packen. Und tatsächlich ist es genauso, wie der Mensch vorher gearbeitet hat. Mhm. Wir hatten auch immer Menschen, die haben wir bis heute, weil die KI nicht 100% kann, die gucken sich diese eingehenden E-Mails an und dann klassifizieren die den richtigen Geschäftsprozessen zu. Ne? Dann sagen, ja, okay, das ist eine Bestätigung von einer Bestandsübertragung, das ist eine Ablehnung von einer Bestandsübertragung, das ist, keine Ahnung, ein Werbenewsletter, das ist Sonstiges, das ist eine Rückfrage, das ist irgendwas, das ist ein Dokument, was ich hinterlegen sollte. Wir haben ja ganz viele Geschäftsprozesse. Man muss einmal erkennen, was das für ein Geschäftsprozess ist. Und dann gibt es nachher andere Menschentruppen oder jetzt auch andere Agententruppen, die diese Geschäftsprozesse dann quasi abarbeiten. Das ist eigentlich ein ganz klassischer Weg, wie man diese E-Mail-Massen kontrolliert, verarbeitet und bearbeitet. Und es war schon immer so, dass wir da viel mit Filterregeln arbeiten konnten. Mhm. Bei manchen Gesellschaften, die teilen dir schon im Betreff mit, ist es eine Bestätigung oder eine Ablehnung. Zum Beispiel, es gibt auch andere Sachen als Bestandsübertragung. Ne? Aber bei manchen, da geht es nicht.
Ja.
Und
da sind wir dann bei dieser Geschichte, kann ich erkennen, ob es rot oder grün ist. Also kann ich verstehen, auch ohne eine Regel dahinter, oder kann die KI ohne Regel dahinter verstehen, um was für ein Dokument es sich handelt, in welchen Folgeprozess das am ehesten kategorisiert werden muss.
Genau. Und das ist jetzt natürlich sehr laienhaft erklärt. In der Praxis ist es ein bisschen schwieriger. Mhm. Manchmal bekommen wir noch Listen, da muss die KI Listen von Nichtlisten unterscheiden. Manchmal haben wir Mail-Irrläufer, die müssen auch unterschieden werden und so. Also da, man braucht auch länger als 2 Minuten einen Mensch, diese Arbeit zu erklären. Okay. Deshalb hat es auch eine gewisse Grundkomplexität, einen Agent darauf irgendwie anzutrainieren. Aber das läuft mittlerweile echt gut.
Ja, läuft mittlerweile echt gut. Du hast jetzt gesagt, 20.000 Mails ungefähr pro Monat. Und du hast auch gesagt, 100% schafft sie noch nicht. Wie viel Prozent schafft sie denn ungefähr?
Ja, wir haben 9 vorne. Ich würde sagen 95, 98.
Okay, wow. Also das heißt, ein Mitarbeiter, der vorher vielleicht morgens sein Postfach aufgemacht hat und 300 E-Mails hatte, hat jetzt vielleicht noch irgendwie 3 oder sowas.
Ja, wenn er einen schlechten Tag hat, wenn er einen guten hat, 0.
Okay. Spannend. Also das heißt, erster Punkt schon mal, Sortierung in den E-Mails macht total Sinn, wenn es nicht rein regelbasiert funktioniert. Dann lass uns mal in ein weiteres Beispiel gucken. Du hast das gerade eben auch schon angesprochen, das Thema Bestandsübertragung. Vielleicht auch da, um mal eine Vorstellung zu bekommen, wie viel BÜs macht Blau so pro Jahr?
Lass mich nachdenken, wir machen 30 bis 40 im Monat, sagen wir 35 sind 350, sagen wir 400.000.
Okay. Also auch eine echte Hausnummer, 400.000 Bestandsübertragung. Und wenn wir den Prozess jetzt mal von vorne bis hinten versuchen, zumindest in Kürze darzustellen. Das Auslösen der BÜ habt ihr ja schon vor vielen Jahren gelöst. Das habt ihr sogar ohne KI geschafft. Da haben wir mal die sogenannte One-Click- oder Ein-Click-BÜ ins Leben gerufen. Das heißt, da konntet ihr regelbasiert was bauen, was es dem Makler maximal einfach macht, eine BÜ auszulösen.
Ja, genau. Also das ist der Prozess ist ja noch vergleichsweise trivial, sag ich mal.
Aber trotzdem ja einen riesen Mehrwert für den Makler. Man sagt, ich muss nicht mehr irgendwelche Dokumente, E-Mails schreiben, sondern ich drücke auf den Knopf und die BÜ wird ausgelöst.
Ja, genau. Er muss halt einmal den Vertrag anlegen, die Maklervollmacht irgendwie hochladen. Dann wäre es echt super, wenn er es schafft, die Versicherungsscheinnummer syntaktisch korrekt zu hinterlegen. Die Ameise hilft da ja auch dabei mit so kleinen Hilfetexten und Erklärungen und so. Aber wenn das alles korrekt ist, dann ist die Bestandsübertragung nach der Veranlassung einige Minuten oder Stunden später beim Versicherer und einer von unseren Menschen hat die nicht angefasst. Das hatten wir schon immer mit einer ganz guten Quote im Griff. Das ist ein Problem, das du einfach algorithmisch lösen kannst. Ne? Und dann passieren zwei Dinge oder manchmal auch ein bisschen mehr. Der Versicherer fängt an, diese Bestandsübertragung zu bearbeiten. Manchmal macht er die und dann sagt er dir nicht Bescheid.
Okay, also du weißt gar nicht, ob er es macht oder nicht. Du kriegst einfach keine Rückmeldung. Du hörst nichts.
Genau, das ist ein bisschen nachteilig. Dann gibt es so alternative Datenströme, die dafür sorgen, dass du das dann irgendwann mitbekommst. Zum Beispiel, wenn Geld kommt, wenn ein Dokument kommt oder sowas. Oft schreibt er dir danach aber auch zurück, schönen guten Tag habe ich erledigt. Oder schönen guten Tag habe ich nicht erledigt, weil, keine Ahnung, Sonderkonzept, der Versicherungsnehmer ist nicht der Versicherungsnehmer, sondern nur die versicherte Person, weil Vertrag ist schon ewig storniert, weil die Maklervollmacht wurde mit dem Herz unterschrieben, irgendwie so eine Sache. Und dann sitzen da bei uns Menschen oder dann saßen da bei uns Menschen und haben als erstes mal syntaktisch erkannt, was ist denn das überhaupt? Ist das eine Bestätigung von der BÜ oder ist das eine Ablehnung von der BÜ? Ja. Oder ist das ein Werbenewsletter? Ne? Also wir kriegen echt viele verschiedene E-Mails. Danach, wenn es zum Beispiel eine Bestätigung ist oder eine Ablehnung, da musst du ja herausfinden, okay, um welche Versicherungsscheinnummer geht es jetzt hier? Wo in der E-Mail steht die? Welche Gesellschaft ist das? Wo in der E-Mail steht das? Oder erkenne ich das über einen Absender? Wie kann ich den Vertrag in der Ameise finden? Muss ich jetzt eigentlich auf den grünen oder auf den roten Knopf drücken? Ne?
Wie lange dauert so ein Vorgang ungefähr?
Oh, ich glaube, ein Mensch, der da so ein bisschen im Thema ist, macht das in einer Minute eine Bestätigung, vielleicht in 45 Sekunden, Ablehnung vielleicht ein bisschen über eine Minute, 1,20, weil du noch den Ablehnungsgrund erfassen musst und so.
Okay, sind jetzt aber trotzdem 400.000 Minuten im Jahr. Ich bin jetzt nicht so gut in Mathe, das schnell auf Manntage runterzurechnen, aber es ist ein bisschen was.
Es ist ein bisschen was. Und das kann man relativ gut heute mit KI-Agenten abbilden. Haben wir auch im Einsatz. Die können auch keine 100%. Das ist in Ordnung. Das, was überbleibt, das können wir mit Menschen machen. Aber das führt dazu, dass es eine relativ gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass du eine Bestandsübertragung bei Blau direkt einreichst. Bei uns hat die keiner angefasst. Mhm. Also wenn der KI-Agent keiner ist.
Ja. Kein Mensch.
Kein Mensch angefasst. Und bei uns liegt eine Prozessverzögerung im Minutenbereich vor, wenn man das alles aufsummiert.
Okay. Also das heißt, extrem schnelle Datenaktualität dann auch. Also der Makler tappt nicht im Dunkeln sozusagen, weil weiß nicht, muss nicht auf eine, wie du sagst, auf die erste Zahlung warten oder auf Dokumente, sondern wenn wir die Info kriegen vom Versicherer, wird sie auch nachts um 3 oder morgens um 7 innerhalb von wenigen Augenblicken verarbeitet, vollautomatisch. Der Makler hat die Informationen, Dokumente sind hinterlegt, Daten sind gepflegt im MVP.
Ja, genau. Sinn und Zweck der Übung ist es, die Datenströme instant zu verarbeiten. Ich definiere es ein bisschen wie Instant-Nudeln, ne? Die dauern auch 3 Minuten, aber dann ist okay. Ne? Also so 3 Minuten darf man gönnen. Es dauert auch manchmal ein bisschen, bis diese Large Language Models antworten. Also es ist nicht die allerperformanteste Technologie.
Okay, also haben wir schon mal zwei Beispiele, E-Mail-Sortierung und BÜ. Wir haben ja gerade eben das Thema Dokumente schon mal ein bisschen gestreift. Auch da reden wir ja über enorme Mengen, die Maschine hier zu verarbeiten hat. Das sind wahrscheinlich Millionen von Dokumenten. Also ich weiß nicht, was da jetzt die ganz genauen Zahlen sind. Und auch da ist es ja so, dass wir durch Standards wie BIPRO oder GDV schon einen extrem hohen Teil sauber, dunkel und an der richtigen Stelle verarbeitet bekommen. Aber wenn es jetzt eben eine Größe hat wie bei Blau und man von Millionen von Vorgängen redet, dann kann eben auch eine geringe Fehlerquote am Ende trotzdem ja noch einen gewissen Restbetrag an Dokumenten oder Vorgängen übrig lassen, die dann nicht sauber zugeordnet werden und nicht richtig benannt sind und ähnliches. Und das klingt jetzt für mich auch erstmal nach einer Aufgabe, die ein bisschen schwieriger ist, zu gucken, was ist es für ein Dokument, wo gehört es hin und so weiter. Aber auch da seid ihr irgendwie rangegangen und habt einen Prozess gebaut mit KI-Agenten, die das schaffen, dort auch noch das letzte bisschen, was nicht automatisch verarbeitet werden kann, sauber zu verarbeiten.
100er Quoten haben wir da ehrlicherweise auch nicht. Aber du hast es schon gesagt, ne? Viel wird über die Versicherungsscheinnummer zugeordnet. Es läuft instant innerhalb von Sekunden durch die algorithmischen Software-Systeme durch, ist sofort da, passt. Aber, und wer schon ein bisschen länger bei Blau direkt ist, dem ist es vielleicht auch aufgefallen. Es kann mal zu Engpässen in der Bearbeitung und zu einer erhöhten Bearbeitungsdauer führen. Gerade über einen Jahreswechsel kann das vorkommen. Da kriegen wir extrem viele Dokumente rein. Auch extrem viele Dokumente, die nicht automatisch zugeordnet werden können. Das hängt damit zusammen, wie wild EVBs vergeben werden zum Beispiel und so. Das stört dann immer ein bisschen die Prozesse. Und gleichzeitig sind in der Zeit sehr viele Feiertage und an Feiertagen arbeiten Menschen nicht. Und Agents übrigens schon.
Die haben kein Urlaub. Ja,
die haben keinen
arbeitsrechtlich Urlaub. Behandeln wir die nicht so gut.
Und keine Gewerkschaft. Ja.
Noch nicht.
Und noch nicht. Ja, und dann, wir haben uns viel mit der Frage auseinandergesetzt, wie können wir den Prozess optimieren, wie können wir für den Makler schneller Dokumente hinterlegen und haben dann mit AI-Agents je nach Klassifizierung und Rubrik und so haben wir Automatisierungsquoten zwischen 40 und 80%.
Also nochmal von dem, was vorher sowieso nicht zugeordnet werden konnte, ne? Nur nochmal zur Klarstellung.
Genau. Ja. Mhm. Das, was durchgeht, das ist ja schon durch.
Ja.
Na? Und mittlerweile ist es so, dass wir ganz oft Freitagabend, heute ist zufällig Freitag, Freitagnachmittag gehen wir ins Wochenende und das älteste Dokument, was am längsten bei uns liegt, ist jünger als 24 Stunden.
Okay, wow. Also ja, da sind wir wieder beim Thema Instant, also ein bisschen länger als eine Nudelsuppe, aber ja trotzdem in der Gesamtverarbeitung, wenn man sagt, das ist schon der Teil, der schwer zu verarbeiten ist und der ist in weniger als 24 Stunden verarbeitet, glaube ich, schon eine beeindruckende Quote.
Wir versuchen das zu halten. Wir wissen, wie wichtig es den Maklern ist, dass die Dokumente super schnell da sind. Das Dokument altert dann natürlich übers Wochenende, ne? Wenn dasselbe Ding dann noch liegen bleibt, dann ist es am Samstag einen Tag älter und so weiter. Das heißt, am Montag ist dann oft das älteste Dokument, was bei uns rumliegt, 4 Tage und dann geht es unter der Woche wieder runter.
Okay. Ja, stark. Vielleicht machen wir noch ein letztes Beispiel, das sicherlich auch viele Makler aus ihrem Alltag kennen, das Thema Antragsrückfragen. Ich glaube, gerade im Lebenbereich absolutes Tagesgeschäft. Und das war bisher auch ein Prozess, wo es, glaube ich, häufig dazu gekommen ist, dass irgendwann ein Mensch bei uns den Vorgang anfassen musste. Und deswegen habt ihr euch in dem Zusammenhang auch so ganz schön das Ziel gesetzt, daraus einen No-Touch-Prozess zu machen. Also am liebsten einen Antragsrückfragen-Prozess zu bauen, bei dem eben kein Mensch mehr den Vorgang anfassen muss. Was habt ihr da gemacht und wie funktioniert das?
Ja, genau. Es geht viel um LV-Anträge, gehe ich von aus. Wir haben das in anderen Sparten auch, aber in anderen Sparten kommt es nicht ganz so häufig zu Rückfragen. Irgendwie kommt der Makler oder irgendwie kommt der Antrag zum Versicherer über einen Vergleichsrechner, über Comparit oder per E-Mail über unsere Antragsabteilung und so weiter. Und wenn der Versicherer jetzt eine Rückfrage stellt, gibt es ungefähr eine 50-50-Quote, ob er die Rückfrage per Mail schickt oder über BIPRO einstellt. Mhm. 40% kommt ungefähr per Mail, da gibt es jetzt einen AI-Agent, der den ganzen Tag Mail-Rückfragen hinterlegt und es nicht nur in der Kur hinterlegt, sondern auch richtig im Antragspiloten einstellt, damit der Makler das in der Box offene Anträge sehen kann und dort auch direkt beantworten kann. Die Antwort geht dann auch übrigens automatisch zum Versicherer. Genau. Und da merkt man schon, wie wichtig dieser harmlose erste E-Mail-Sortierungs-Agent eigentlich auch ist. Denn wenn der Erste jetzt nicht sagt, ich hab erkannt, das ist eine Antragsrückfrage, dann wird der Zweite instant gar nicht arbeiten können.
Ja, okay.
So, ne,
das heißt, schließt sich der Kreis. Ja.
Die machen quasi Handshake und dann geht es wieder so schnell wie eine Nudelsuppe durch die Systeme durch und hinterlegt diese Antragsrückfragen, haben wir eine Automatisierungsquote von, ich glaube, 65% aktuell oder so. Ist nicht so schlecht, geht vielleicht noch ein bisschen was. Und die anderen 60% der Antragsrückfragen, die kommen über BIPRO. Mhm. Und da hatten wir in der Vergangenheit manchmal das Problem, dass sich die Wartezeiten aufsummiert haben.
Okay.
Denn wenn das Dokument reinkommt und es liegt als erstes in der Datenabteilung als Störfall rum, 3 Tage, und danach liegt das nochmal in der LV-Abteilung rum, 3 Tage, dann hast du ja eine summierte Wartezeit von 6 Tagen als Makler. Das ist schon ein bisschen ungünstig. Jetzt haben wir natürlich die erste Strecke optimiert mit KI-Agenten und sind da jetzt sehr oft tagaktuell oder zumindest sehr, sehr, sehr zeitnah. Die durchschnittliche Dauer ist übrigens liegt zwischen 0,2 und 1,0 Tagen. Ne? Also okay. Dadurch, dass ja, ist natürlich ein Unterschied ist, ob du den Durchschnitt misst oder das älteste Dokument, klar, was du finden konntest, klar, in deinem logisch Gesamtbestand misst.
Ja.
Auf jeden Fall geht es dann weiter in die Elfenabteilung und da ist ein Agent, der diese Bipro-Rückfragen abarbeitet und den Antragspiloten pflegt und genau dasselbe macht, wie als hätten wir es per Mail bekommen, mit einer Automatisierungsquote von aktuell 92%.
Wow. Okay.
Und ja, also ich glaube, wir waren noch nie so schnell wie heute, wenn es darum geht, LV-Antragsrückfragen, Klammer auf, wir machen es jetzt auch für die anderen Abteilungen, dann wird man es da auch merken, aber wir haben mit LV angefangen, weil wir da den größten Impact haben. Ich habe ein bisschen vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, wahrscheinlich zu hinterlegen oder so.
Ja, okay. Ja, super, dann haben wir echt mal vier konkrete Beispiele gehört. Ich glaube, wenn wir das Gespräch in 6 oder 12 Monaten führen, dann sind da wieder 5, 6, 7 neu dazugekommen. Ich glaube, eure internen KPIs sind da noch deutlich höher. Lass uns noch mal ganz kurz zum Schluss ein bisschen auf die Mehrwerte für den Makler gucken. Und auch so fürs Unternehmen und die gesamte Optimierung sozusagen. Also das heißt, Blaudirekt wächst ja seit Jahren sehr stark, in den letzten Jahren mit über 30%. Und du als COO, Chief Operating Officer, wirst ja auch im Prinzip daran gemessen, dass die Maschine täglich rund läuft. Also zu dir kommt man ja eigentlich erst, wenn sie nicht rund läuft. Wie schafft ihr das? Oder inwiefern ist da Agentic AI auch nochmal ein Gamechanger für dich, dass wir das schaffen, diesen Spagat zwischen dem Wachstum und der gleichbleibend hohen Qualität zu schaffen? Also im Prinzip macht ihr sogar beides. Also wir wachsen in den Zahlen und ihr steigert noch die Prozessqualität. Also inwieweit ist da KI wirklich für dich irgendwie ein Gamechanger?
Ja, das waren ja sehr viele Fragen in einer Frage. ich versuche ein bisschen vorne anzufangen. Ich glaube, Der erste Teil war irgendwie, was ist für mich als Makler drin, ne?
Ja, also das ist die Überschrift sozusagen, ne? Ja. Und genau.
Ganz viele Kernprozesse und zukünftig werden es immer mehr, werden schneller, laufen auch am Wochenende. Ja. Und die Qualität ist teilweise auch besser.
Okay.
Ja, also einfach dadurch, dass wir mittlerweile Daten verarbeiten können, die wir eventuell vorher einfach aus Kapazitätsgründen gar nicht verarbeitet hätten.
Mhm.
Na, also wir können
auch. Oder auch aus einer Kosten-Nutzen-Perspektive, ja, wahrscheinlich, ne? Ja.
Ja, mhm, richtig. Wir können auch jetzt Dinge tun, da hätte man gesagt, naja, so wichtig ist auch nicht, dass wir uns da jetzt ewig mit beschäftigen. Mhm. Aber jetzt, ja, soll sich halt irgendein Agent ewig mit beschäftigen, ist mir doch egal. Ja. Also das ist eigentlich schon ganz nett, man hat nicht mehr ganz so viel Respekt vor reputativen Fähigkeiten, weil, ja, die Kosten nicht mehr so krass mit den Stückzahlen explodieren. Der zweite Teil der Frage war so ein bisschen, ja, du hast recht, es gibt bei Blaudirekt prinzipiell zwei Züge, ne? Das eine ist der Wachstumszug, der fährt, und das andere ist der Prozessoptimierungszug, der fährt auch. Und im Idealfall bist du ein bisschen schneller auf diesem Prozessoptimierungszug, als der Wachstumszug fährt. Ansonsten hast du so ein bisschen,
schwierig, ja.
Genau, ansonsten hast du so ein bisschen Hiccup in der Maschine und dann ja, springt dir mal irgendwas aus dem Boot und so. Das ist immer nicht ganz so geil. Das heißt, wir versuchen sowieso den ganzen Tag uns intern zu sortieren und die Prozesse zu optimieren. Und da ist KI nochmal so ein richtiger Turbo für den Zug. Na, das merkt man schon sehr deutlich. Und es löst ein, also das Arbeiten mit Agent löst ein krasses Gap auf. Und das ist die starke Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der IT.
Inwiefern?
Ich glaube, in jedem gesunden Unternehmen ist die IT das Nadelöhr.
Mhm.
Es ist die knappste Ressource, es ist die teuerste Ressource, das ist die man am bedachtesten einsetzen muss. Und alle kloppen sich drum.
Klar.
Weil fast alle Probleme, die du hast in der Company, sagst du, ja, ich glaube, ich kann das lösen. Mit IT. Kenne ich, habe ich jahrelang gemacht.
Ja.
Mache ich jetzt nicht mehr, aber gehört dazu, das ist so. Und diese KI-Agenten, die können wir weitestgehend ohne bauen, ohne dass wir IT-Mittel dafür in Anspruch nehmen müssen oder so. Ich mal ganz gerne folgendes Bild. Wenn du willst, dass ein Auto ohne Mensch von A nach B fährt, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins, du bringst eine ganze Menge Intelligenz in das Auto rein. Mhm. Du baust da Kameras rein, du baust da Sensoren rein, du machst das, dann in den Computer steuern kann, ob das Gaspedal runtergedrückt wird oder die Bremse betätigt wird. Du bringst dem Ding bei, einen Stoppschild zu erkennen und da anzuhalten. Also du bringst diese ganze Intelligenz ins Auto rein. Dafür brauchst du aber die Autobauer. Mhm. Das ist Möglichkeit Nummer eins. Möglichkeit Nummer zwei ist, ich hab Filmlücken, aber es gibt diesen Typen von Star Wars, R2-D2, der hat so einen goldenen Freund. Mhm. Wie heißt der?
C3PO, glaube ich, ne? Ja.
C3PO?
Ja. Im Hintergrund wird genickt, ja.
Möglichkeit Nummer zwei, du baust so einen C3PO und bringst dem Autobahn frei.
Ja.
Also Autofahren
bei. Ja, du setzt einen Roboter ins Auto quasi.
So rum ist richtig.
Ja.
Genau.
Ja.
Das hat den Vorteil, dass er danach auch alle möglichen anderen Autos fahren kann und nicht nur deins. Und du kannst den Roboter ohne die Autobauer bauen.
Ja.
Das heißt, die Autobauer können sich weiter damit beschäftigen, wie sie das Auto optimieren und schneller machen und so weiter. Und du baust einfach einen Roboter, der Auto fahren kann oder einen Agent oder
Lass mich raten und lösen, ihr baut den Roboter.
Ja, genau. Wir bauen diese Roboter, weil das in unserer aktuellen Unternehmensphase für uns als Lösung das Traumszenario ist und den besten Fit hat. Du kannst theoretisch auch die ganze Intelligenz ins Auto reinbringen, das geht auch, aber dann kann halt nur eins von deinen Autos irgendwie autonom fahren und dann brauchst du halt auch die ganze Zeit die Autobauer dafür, ne?
Okay. Gut, also das heißt, die Maschine läuft trotz hohem Wachstum stabil und im Zweifel sogar noch besser, noch effizienter. Wie blickst du da drauf, was das für das Service-Level betrifft? Also ist es nicht so, dass am Ende auch wieder Kapazitäten frei werden? Weil wir wollen ja, also ich würde diesen Widerspruch gerne auflösen, dass das Ziel ja nicht ist, sozusagen die Bindung zum Makler zu verlieren als Pool, sondern zu sagen, alles, was wir standardisieren können, wo es Sinn ergibt. Also ich meine, es ist ja kein besonders persönlicher Service, wenn ein Mensch irgendwo die Antragsrückfrage von A nach B schiebt. Aber wenn der Makler echt ein Problem hat, wo er jemanden aus unserem Service braucht, dann ist das ja ein Fall, wo wir ihm nicht unbedingt einen KI-Agenten in die Seite stellen wollen, sondern ihm wirklich Service bieten wollen. Wie ist der Impact darauf?
Ich glaube, die Arbeit der Menschen ändert sich ein bisschen. Vorher hast du vielleicht am Tag 100 Vorgänge bearbeitet. Heute bearbeitest du vielleicht die 30, die übergeblieben sind. Musst dich aber gleichzeitig auch noch darum kümmern, dass dieser AI-Agent überwacht wird und verbessert wird und gesteuert wird, der die anderen 70 macht. Oder der macht vielleicht dann auch 80, 90, 100 in derselben Zeit oder mehr. Ne? Das heißt, die Arbeit ist immer noch im Unternehmen. Sie verlagert sich nur ein bisschen. Sie geht weg von demselben oder von dem, dass man die repetitiven Fähigkeiten selbst macht. Man steuert und entwickelt mehr das Instrument, das es macht. Und wenn man das eine gewisse Zeit lang erfolgreich gemacht hat, dann, glaube ich, werden auch Kapazitäten frei, trotz sehr, sehr starken Wachstum, muss man sagen, dass wir nach wie vor in der Blau direkt haben. Also ich meine, du musst ja schon alleine optimieren, um gegen das Wachstum gegenzuhalten. Ne? Und diese Zeit wird man dann eher verbringen können, damit Maklerpartnern zu helfen, die vielleicht mal ein eher exotisches Problem haben oder da kann man dann in guten, exklusiven Service investieren und weil der Mensch nicht mehr so damit beschäftigt ist, wiederkehrende Tätigkeiten auszuüben.
Okay, und am Ende ist ja auch das Thema Prozesseffizienz für uns nicht nur ein Selbstzweck, sondern wir wollen ja auch trotz steigender Anforderungen, trotz steigender Stückzahlen auch die Konditionen möglichst stabil halten für die Marke. Also das heißt, wir spielen, glaube ich, bei den Quotagen schon durchaus ganz oben mit und versuchen ja, den größten Teil weiterzugeben, logischerweise. Das heißt, das hat ja auch einen mittelbaren Impact für den Makler zu sagen, wenn ich meine Prozesskosten immer weiter hochziehen muss, weil ich es nicht schaffe, die Vorgänge zu bearbeiten, dann werden diese Kosten ja irgendwann zwangsläufig auf die Kunden umgelegt werden müssen. Das heißt, damit steuert ihr ja sozusagen auch dagegen, dass wir den Teil stark und attraktiv halten können, oder?
Ja, richtig. Also die Anforderungen an Maklerpuls sind, so lange wie ich das mache, ehrlicherweise nur gestiegen. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, ja, wie du die Kondition trotzdem weiterhin sehr, sehr attraktiv halten kannst. Eins ist, indem du über Größe skalierst, eins ist, indem du über Prozessoptimierung skalierst und eins ist auch sicherlich, indem du über den Einsatz von KI-Agenten die Prozessoptimierung noch weiter skalierst, ne? Denn wenn du das an einem gewissen Punkt irgendwann nicht mehr schaffst, aber die Anforderungen auf der anderen Seite steigen, dann wird deine Marge ja sukzessiv senken. Das kannst du dir dann bis zum gewissen Punkt noch leisten. Danach musst du an die Kondition ran.
Ja, okay. Aber auch da finde ich eigentlich eine gewisse Fortführung der DNA von Blau Direkt, weil auch da muss man sagen, wenn man sich die Personalseite anguckt, die ist nicht so stark mit angewachsen wie die Umsatzseite. Also das war ja auch schon immer ein KPI, auf das Blau Direkt geguckt hat. Und ich glaube, es macht auch Sinn, das weiter zu tun, um da einfach wettbewerbsfähig zu bleiben, ne?
Ja, das zum einen. Zum anderen ist es ja, auch nicht ganz einfach in unserem schönen Örtchen Lübeck gutes, qualifiziertes, nettes so Personal zu finden. Weshalb ich glaube, das ist auch schon allein aus dem Hintergrund für uns immer eine sehr, sehr naheliegende Lösung war, Probleme mit einem starken IT-Fokus zu lösen. Ne? Da ist lange unsere Wettbewerbskraft draus entstanden oder eigentlich im Grunde bis heute.
Ja. Okay, dann lass uns zum Schluss noch einen ganz kurzen Ausblick wagen, wenn wir auf die KI-Agenten gucken und was ihr heute schon alles lösen könnt. Du hast ja ein paar eindrückliche Beispiele gebracht, aber wo merkt ihr heute, gibt es heute Beispiele, wo ihr sagt, da stoßen wir noch an Grenzen, da geht's einfach nicht ohne den Menschen?
Ja, nee. Nee, kaum, ehrlicherweise. Es ist so ein bisschen wie in der klassischen Softwareentwicklung. Du weißt immer, okay, ich könnte noch mal ein paar Prozentpunkte rausholen und optimieren, aber irgendwann wägst du ab, was dich das kosten wird. Mhm. Und mit den Agents ist das natürlich ähnlich, ne? Ich meine, wie machen wir aus einer 65er Automatisierungsquote eine 75er? Wir bringen da ein bisschen mehr Komplexität rein und wir sagen, okay, wenn das passiert, dann müssen wir das nochmal machen, dann musst du nochmal das prüfen und so weiter. Also wir geben ja vor, wie die Dinger arbeiten oder auch, wo sie aussteigen sollen. Und man könnte noch viel mehr optimieren, aber man würde halt auch irgendwann unverhältnismäßig viel für die Optimierung zahlen. Ich glaube, das muss man immer ein bisschen abwägen. Aber an so ein richtiges Limit sind wir jetzt in dem, was wir hier tun, ehrlicherweise noch nicht gestoßen.
Okay, ja, dann bin ich gespannt, wie gesagt, das Gespräch in 6 Monaten nochmal zu führen und weitere Beispiele zu hören. Glaubst du, dass KI, insbesondere Agentic AI, wird es in 5 Jahren noch wirklich so ein krasser Wettbewerbsvorteil sein oder wird das eigentlich eher zur Grundvoraussetzung werden, um überhaupt in dem Markt noch bestehen zu können?
Ich weiß es nicht. Ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Ich habe mich da auch schon ein paar Mal geirrt. Im Grunde ist, welche Software du einsetzt, teilweise auch kein Wettbewerbsvorteil, weil alle haben ungefähr dasselbe, könnte man so ganz flach sagen. Theoretisch ist das so, oder ja, die anderen können es ja auch bauen. Ja, theoretisch ist das so. Findet aber in der Praxis oft nicht statt. Mhm. Oder? Ja. Also ich denke mir, hey, warum macht es denn keiner? Aber ja, also deshalb neige ich dazu, mich da zu irren. Weil wahrscheinlich ist die Antwort, ja, könnte theoretisch jeder machen, aber die Praxis ist, nö, machen irgendwie viele nicht. Oder manche versuchen es und kriegen es vielleicht auch aus welchen Gründen auch immer nicht hin. Ne?
Okay, gut, umso besser für unsere Makler und auch für uns, dass ihr so früh dran seid und da wirklich schon so krasse Fortschritte gemacht habt. Vielen Dank, Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, es war ein sehr spannendes Gespräch für viele Makler draußen, um mal zu sehen, wie das hier im Maschinenraum abläuft. Und ich, wie gesagt, freue mich sehr auf eine Wiederholung.
Danke für die Einladung.
Bis dann.
Ciao.